Ja, liebe Leute, hier bin ich wieder, euer Podcast-Bär, euer Podcast-Simon. Hier kurz was notieren, meine Stichpunktliste führen, denn ich bin jetzt gerade wieder hergesprintet ans Mikrofon, ohne noch viel nachzudenken, aber jetzt ist mir doch was in den Sinn gekommen. Ich wollte eine Selbstreflexion einbauen. Identität und so weiter, mein eigenstes Sein, mein innerstes Selbst und so weiter. Ich glaube, darüber wollte ich was sagen später. Irgendwie ist sowas, aber ich ist nicht mehr ganz klar. Was wollte ich da? Währenddessen begrüße ich euch hier und sage euch, das ist die... Ich finde nur meine Stimme manchmal so lustig über die letzten Episoden. Aber das ja, ist Geschmackssache, Ansichtssache, je nachdem. Weiß ich nicht, wie ihr so die letzten Episoden fandet. Wird sich dann zeigen, aber die letzte fand ich doch ganz gut, vor allem das ganz zum Ende. Also das hier ist Folge 78 von Tischlein deck dich und die letzte war 77, diese geile Folge. Vor allem am Ende diesen Text, den ich aus den argentinischen Bergen mitbrachte. Der war so geil. Man wird ja noch an die Rettung der Welt denken dürfen. Ja, das ganz unironisch hier, ganz klar muss ich das machen, dass ich mich nicht über die Klimaradikalen lustig machen will, sondern ganz richtig haben die erkannt, dass das eine korrekte Position ist, zu sagen, ja, es ist ja wohl noch legal, sich darüber Gedanken zu machen, wie die Welt zu retten ist. Früher wurde das halt versucht über den Marxismus. Der sollte so die Welt verbessern, aber das will man heute nicht mehr sein. Und deshalb sagt man dann, aber immerhin mit dem Klima. Und das ist ja auch richtig, zumindest richtiger, als sich gar keine Gedanken mehr zu machen über die Verbesserung der Welt. Man muss also kein Kommunist sein, ja, aber man wird ja wohl noch da andenken können. Also nicht ironisch gemeint, auch wenn ich es einfach lustig fand, diesen Text einfach lustig fand, bisschen in meine Stimme immer wieder über die letzten Folgen. Ja, und das ist einfach wichtig, die Kramkämpfe zu führen, um hier wirklich die KKP vorzubereiten, wie es da hieß. Letztes Mal vor allem diese freie Assoziation über Lia und den ganzen Plot von fremde Gebiete. Diese Assoziation hat mich tief berührt und das war ja wirklich schon ein komplett luzider, ausgearbeiteter Plot, den man jetzt nur noch ein bisschen, müssen eigentlich nur noch alles abtippen. In meinem Kopf ist das ja schon komplett, wie dieser Roman auszusehen hat. Kurze Pause hier nochmal. Ich muss mich kurz nochmal aufs stille Örtchen verabschieden, ja. Bis gleich. Ja, und da bin ich wieder. Und sag euch einfach, dass ich mich heute ganz klar einfach nur auch verquasseln will, wie schon vorletztes Mal gesagt. Will mich vor... Heute will ich mich wieder verquasseln. Liebe Leute, ich bin in Quassellaune, aber manchmal fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden, als Schauspieler meiner selbst hier aufzutreten, als ganzer Mann meine Kraft und Virilität rauszulassen. Jawohl. Gut. Es ist einfach zu wenig an freier Assoziation. Die Freiheit, die freien Ströme der Worte, die fließen noch nicht so richtig, wie schön es im Roman über Lia hieß, muss das entblockiert werden. Da ist alles gestaut im Innern und ihr Redestrom fließt dann frei durch ihren Podcast. So geht's mir ja auch. Und mir ist einfach klar geworden, da ist immer noch zu viel Blockade drin, zu viel Zensur. So wie nach dem Lied in Folge 76, vorletzte Folge, war ich voll in Fahrt und in Schwung. Hab da die Hüften wieder kreisen lassen, während dieses Lied, während ich das Lied gespielt habe. Und danach, ja, war es ja so schön, wie ich da voller Ekstase zurückkehrte ans Mikrofon. Und so muss es einfach sein, sage ich. Hier die Hüften kreisen lassen. Und was meine Freundin sagte, du tanzt ja ganz gut für einen Deutschen. Ja, man merkt dir an beim Tanzen, dass du Deutscher bist. Aber immerhin dafür ganz passabel. Ja, das sagte sie und das wollte ich einfach nicht gelten lassen. Diese Anspielung auf meine Nationalität, die ich mir ja nicht ausgesucht habe und für die ich mich auch schäme und eigentlich nur verkriechen will, sage ich ganz klar. Außer natürlich für das eine, was ich in Folge 54 sagte, ich bin stolz, Deutscher zu sein, weil wir es hier mal ausprobiert haben mit dem Sozialismus in der DDR, was in den meisten, in vielen Ländern nicht ausprobiert wurde weltweit. Gut, das ist ein guter Punkt. Was sie auch sagte, los alemanes son así, son un poco cuadrados. Ja, die sind so quadratisch, die sind so engstirnig, die Deutschen. Die sind manchmal so verbissen und alles muss den Regeln, dem Standard folgend vor sich gehen. So sagte sie. Und ich sagte ihr, dass das sicher stimmt und ich mich deshalb nicht darüber echauffiere, über ihre Worte. Aber sie konnte das nicht verstehen und meinte, doch, ich glaube, du hast dich darüber aufgeregt, was ich sagte. Tut mir leid, aber nein, sagte ich ihr, ist doch ganz normal. Ich sag's doch selber so, dass die Deutschen genauso sind. Quadratisch, ein Quadrado in ihrem Denken, in ihrem Handeln, in ihrem Sehen, überall. Ja, und damit kommen wir mal zu den wirklichen Themen. Ja, ich wollte meinen Mathe holen. Ja, sorry Leute, ich bin heute gut drauf, dass ich einfach nur geil galoppieren will. Wie gesagt, ein galoppierender Hirsch oder Stier sein will. Und um mehr bekümmere ich mich auch gar nicht. Ich will es heute einfach krachen lassen, den Strom frei fließen lassen, mich nicht mehr an diesen autoritären Konstrukten da orientieren. Ich will einfach, dass dieser Podcast diese höchste Pamperung wird für mich und für die Hörer. Und es da gar keinen Zweifel mehr gibt, weil es gibt immer in meinem Hinterkopf den Zweifel. Ja, wie ist das und das, was ich gesagt habe, der Inhalt und bla bla. Aber ist ja gar nicht so wichtig. Erst wenn die Hörer einem Rückmeldung geben, erst dann muss man sich auch wieder mit seinem Inhalt auseinandersetzen und Verantwortung dafür übernehmen. Farbe bekennen. Ja, wie war das jetzt gemeint, was du da gesagt hast? Doch ironisch oder wie, was, wo? Nein. Egal, solange ihr schweigt, liebe Hörer. Ist doch eigentlich der Inhalt meiner Rede egal und es geht nur um die Form. Aus eurem Schweigen lese ich auch heraus, dass ihr unschlüssig seid, nicht wisst, wie ihr auf mich reagieren sollt, mich interpretieren sollt, aber egal, dass ihr einfach gern weiter so gepampert werden wollt, wie ihr es hier immer werdet. Durch meinen Podcast, der diese höchste Pamperung für die Hörer ist. Aber egal. Mit diesem Wort können wir die Brücke schlagen zur Lust. Ja, was ist die Lust? Für mich immer wieder bin ich zurückgekommen auf die heilige Flamme. Ja, das ist ein ambivalentes Thema, weil ich gleichzeitig mich selbst dafür auch verachte, wie es da im Text über Lia hieß, Selbstverachtung oder in irgendeinem Gedicht oder so weiter, nannte ich die Selbstverachtung, Selbstachtung, Selbstverachtung. Selbstachtung ist es, über die Robert Pfarrer immer wieder schreibt, dass die heute so geachtet, geschätzt ist, mehr noch als das Glück, dass man lieber asketisch bleibt und sich das Glück versagt, die schöne Sahneschnitte, Sahnetorte versagt und lieber sagt, jetzt dadurch erwerbe ich mir ja die Selbstachtung. Achtung, ich habe Achtung vor mir selbst, dass ich so standfest und willensstark bin, auf diese Kalorienbombe zu verzichten. Das sind seine Auswirkungen, aber ich, verachte mich für die heilige Flamme, die ich immer wieder entzünde, obwohl ich weiß, dass es mir nicht gut tut, in diesem Maße immer wieder zu rauchen. Dass ich viel produktiver und schaffensfreudiger wäre, Ohne zumindest so viele heilige Flammen. Ja, ein paar, ein oder zwei, mag ja nicht schlimm sein, dass ich so viel mehr lesen könnte von Stalin zum Beispiel, der auch ein brillanter Intellektueller war, mit seinem Werk beispielsweise Der Leninismus und der Imperialismus oder irgendwie so. Aber egal. Also sage ich ganz klar, da ist die Selbstachtung auch nicht mehr so wirklich gegeben. Anhand dieser Probleme der inneren Beherrschung. Ja, wie beherrscht man sich? Ich bin nicht Herr meiner selbst. Und worauf ich jetzt aber kommen wollte. Ein esoterischer Punkt. Jetzt macht euch warm dafür. Ich wollte hier nur aussagen, dass es meine Aussage oder mein Theorem, das hier aufstellen möchte, ist so eine Art Lebensphilosophie, so eine Art stoische Haltung zum Leben, die uns ein bisschen Hilfe und Halt geben kann in diesen Zeiten, wo alles so schnell fließt und jeder sich ständig neu orientieren muss, beruflich etc. Die Fahrpläne der Bahn sind ganz genau gestückelt. Man weiß immer, welcher Tag ist heute und ist so, so wichtig. Aber ist es wirklich alles so schnelllebig und so wichtig? Oder steht die Zeit nicht viel mehr still? So wie in der Pandemie seit 2 Jahren ist da dieses neue Virus. Aber wir sind in unserem Denken, in unserem Begreifen davon immer noch nicht weiter eigentlich als ganz am Anfang, wo wir so gebannt und starr auf dieses neue Ding da einfach gestarrt haben in der Welt. Und jetzt immer noch so, ja. Die Zeitungen werden vollgeschrieben und bla 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 bla. Ein Blabla wird veranstaltet in den Talkshows, in den Bundestagen, in den Parlamenten weltweit. Aber wir sind immer noch nicht weiter wirklich. Ich denke immer noch einfach, ja, das ist ein Virus. Das ist ja wirklich singulär gefährlich und einfach nur eine gute Chance, um mal abzuschalten, diese schnelllebigen Welt, da kurz mal auszusteigen, nicht mehr ins Büro zu gehen und alles nicht mehr so wichtig. Die Oma darf ich nicht mehr suchen, zum Glück. Ich will eigentlich auch nur so faul sein, daheim bleiben. Und jetzt gibt es halt diesen äußeren Grund, die Pandemie. Ich bin solidarisch dadurch, dass ich das mache, was ich eigentlich immer schon machen wollte. Einfach weniger soziale Kontakte, einfach weniger von allem. Es ist also so eine vorgebliche Schnelligkeit, die aber zu einer völligen realen Verlangsamung und sogar eines Stillstands der Zeit führt. Es gibt überhaupt keine Differenzierung mehr. Was soll heute für ein Jahr sein, 2022 oder 2020? Ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen. Auch 2020 gab es noch keine Maskenpflicht im April, glaube ich. Erst im Mai dann eingeführt. Also auch jetzt in manchen Orten Masken in der Bahn etc. Maskenpflicht in Restaurants etc. Supermärkten aufgehoben. Nun aber zum eigentlichen Punkt. Das Theorem wollte ich hier aussprechen mit dem Satz, wir wissen alle nicht, wann der nächste Joint fällig ist. Ja, wir wissen es nicht, wann es dazu kommt, dass wir diesen nächsten Joint rauchen. Immer wieder, ja, ist man so allein unterwegs am wunderbaren Glimmstängel oder mit Freunden, sitzt man da zusammen und dann kommt diese Frage auf, ja, wann wäre es denn jetzt soweit? Mein Bruder, er ist da sehr rigoros und beharrt immer auf diesen sozialen Gepflogenheiten und auf der Höflichkeit auch, weil er wirft da einem gemeinsamen Freund von uns immer wieder vor, dass der sich vordrängle und dann schon zum Bauen ansetzt, anfängt, den nächsten Joint zu bauen. Wobei mein Bruder sagt, ist es wirklich schon Zeit für den nächsten? Oder müssten wir nicht noch ein bisschen warten, um sich den letzten, den wir geraucht haben, erstmal setzen zu lassen. Und er sagt dann, du nimmst mir die Möglichkeit weg, dass ich bauen kann. Ich wäre jetzt eigentlich an der Reihe gewesen, hier die Gemeinschaft zu beglücken durch meinen Beitrag, mein Material und meine Baukunst, meine Baufertigkeit, die ich hier in die Runde werfe. Und du nimmst es mir hier weg, weil du so schnell schon wieder bist und ja, was soll ich machen? Da komme ich ja gar nicht mehr zum Zug. Ich würde euch doch so gern teilhaben lassen an meinen Reichtümern, an meinem Vorrat, was ich auf Lager habe, euch davon mal kosten lassen. Aber wie soll ich das tun? Da komme ich nicht hinterher, sagt er. Und der Freund antwortet dann, ja, wieso? Jeder kann doch bauen. Sprich doch nichts dagegen, dass wir dann einfach zwei rauchen. Und so entspinnt sich dann die Diskussion. Das ist sehr interessant. Also, liebe Grüße auch hier an der Stelle, falls die beiden zuhören. Nun, aber was ich nur hier festhalten wollte, ich als Dritter im Bunde meistens, Ja, meistens sind wir zu dritt oder auch zu viert, aber ich sitze dann still da, bin so der Dritte und denke mir, ja, was machst du jetzt? Wenn du der Lust zu freien Lauf lässt und dich schon wieder auf den nächsten Joint freust, dann gibst du dem vielleicht zu sehr nach und dann bist du enttäuscht, wenn es doch nicht so schnell so weit ist, dass wir auf den Balkon gehen und den anhauen. Und dann aber sage ich, aber wenn ich der Askese zu weit nachgebe, dann denke ich mir, ich will gar nicht mehr raus. Dann denke ich mir, es wäre eigentlich gut, jetzt nüchtern zu bleiben. Jetzt für heute reicht es auch schon. So einschlafen ist sowieso besser, wenn man nicht viel geraucht hat. Dann träumt man auch viel mehr. Das kann ich nur empfehlen. Ja, jedes Mal merke ich da den Einfluss. Wenn ich weniger rauche oder gar nichts, dann hat man viel intensivere Träume. Dann bereist man fremde Länder in den Träumen. Und sonst, aber wenn man so viel raucht, vor dem Einschlafen vor allem, da kann man nicht mehr viel träumen, leider. Da bleibt da nichts hängen. Nur gut. Da also sind diese zwei Pole der Lust, der ungehemmten, der völlig unbegrenzten, weitläufigen, sich in alle Richtungen ausbreitenden Lustwelle eines Tsunamis der Lust. Und auf der anderen Seite der Askese, der Disziplin, die sagt jetzt aber mal Selbstachtung. Ich bin dieser Mann, der sich im Griff hat, der seine eigenen Ziele und Pläne aufstellt und dementsprechend handelt und das umsetzt, was er sich vorgesetzt hat als rigoroses Ziel. So ist meine Position als Stalinist immer wieder auch im Privat. Aber wie wird man es also schaffen, nicht zerrieben zu werden zwischen diesen beiden Polen? Da sage ich, kommt mein Theorem zurück. Naja, vielleicht bringe ich das hier nicht ganz so gut auf den Punkt wie vor ein paar Tagen, als ich eine Privat-Podcast-Aufnahme für mich machte, in der ich diesen Punkt ansprach. Und das fand ich einfach so berührend, wie ich das dann sagte. Ja, weißt du, wir wissen alle nicht, wann es soweit ist. Aber wir können sagen, bleiben wir einfach mal ganz locker, ganz gesetzt in uns ruhend und lassen das auf uns zurollen, auf uns zukommen. Ja, die grüne Welle wird kommen. Vielleicht noch nicht mal heute, ja, vielleicht ist es so, dass mir später die Lust abhanden kommt oder ich nichts mehr vorrätig habe. Dann heute nicht, morgen vielleicht auch nicht, aber irgendwann wird es ja wieder so sein. Oder ja, vielleicht wird es auch schon demnächst bald, relativ bald so sein. Aber auch das lassen wir einfach mal auf uns zukommen. Wir wissen es alle nicht. Wir kennen nicht den exakten Zeitpunkt, wann jetzt der nächste Joint wirklich fällig ist. Aber was würde es auch genau nützen, den exakten Zeitpunkt bestimmen zu können? Es ist wichtiger, sich selbst erstmal im Griff zu haben, den Ausgleich zu finden zwischen der Lust und der Askese und sich zu sagen, okay, muss ich mich nicht zu sehr verurteilen für die Lust, aber auch nicht für die Lust an der Askese, die es natürlich immer wieder gibt, die Lust an darin, sich selbst zu zügeln, zu mäßigen. Auch das ist ja sehr legitim und sehr schön, das auszuleben und das auszukosten auch. Diese Selbstzügelung und Mäßigung. Ich denke einfach, ja, wir können da so rangehen. Jeder kann auch für sich seinen eigenen bauen. Da bin ich ganz bei diesem Freund hier, lieber Gruß. Ja, ich finde die Position legitim zu sagen, jeder kann auch erstmal selber bauen für sich, je nachdem, wie er Hunger hat, wie ihm das Bedürfnis steht. Und wann es dann aber letztlich soweit ist, dass wir zur Tat schreiten, das wissen wir alle nicht. Wir alle wissen es, wir alle können es nicht sagen und müssen auch nicht so sehr dahin schielen. Ja, und schon wieder danach sehnen, heimlich zu sagen, oh, ich glaube, ich hätte da schon wieder ein Bedürfnis, zur Tat zu schreiten. Wie sieht es in den anderen aus? Frage ich da mal nach oder bleibe ich lieber still, um hier nicht zu wollüstig, zu Völlerei besessen zu erscheinen? Ich denke, das ist die grundlegende Spannung, das Spannungsverhältnis da ist zwischen sich selbst und den anderen. Und dieser Lust, die man jetzt teilt, in dem Moment ist die gemeinsam geteilte Lust. Auch in der Sexualität, also eine Teilung der Lust für alle Menschen, die aus allen irgendwie gemein. Ist ja egal, Männer oder Frauen oder Homosexuelle, ja, alle irgendwie haben sie ja doch dieses sexuelle Begehren nach einem anderen Menschen. Also alles uns gemein, auch da sind wir eine Kette an Lebewesen und auch da, wenn wir zu dritt im Bunde sitzen, an dem wunderbaren Tisch, den mein Bruder gezimmert hat, mit seinen wirklichen Tischlerfertigkeiten, nicht nur hier, wie ich an meinen romanhaften literarischen Ergüssen arbeite, sondern da sitzen wir am Holztisch und ja, brüten da unsere Gedanken aus. Und diesen Gedanken muss ich hier wirklich, wirklich gut ausbrüten und wirklich mal loswerden. Ja, also wir alle sind auch da, wenn wir in der Runde sitzen, eigentlich alle in der gleichen Position und müssen uns das eigentlich so eingestehen. Ja, der eine hat mal das Gras, der andere hat mal das Bauzeug, der dritte hat mal die Lust, aber letztlich ist es für alle gleich, dass wir uns sagen müssen, wir wissen alle nicht, wann der nächste Joint fällig ist. Wir wissen auch nicht, wann wir dazu Lust haben werden. Wir wissen sehr wenig eigentlich. Wir alle sind nur so hier in die Welt geworfen, wie es bei Kafka heißt im Prozess. Wir alle sind doch nur so hier und keiner von uns ist schuldig. Und ja, das sagt Josef K., aber dann antwortet ihm der Gefängniskaplan, ja, oder der Türwärter, er sagt ihm dann an dieser Stelle, ja, mag schon sein, aber so reden nur Schuldige. Ein extrem wichtiger Punkt, denn was Kafka darin zum Ausdruck bringt, ist ja, nur der Schuldige ist überhaupt in dieser Drucksituation, dass er da sich an die Wand gepresst fühlt, einen Widerstand überwinden muss, dass er sich so hilflos fühlt und unter Druck, dass er sagt, ja, also jetzt muss ich aber auch mal darüber nachdenken, was hat es eigentlich damit auf sich, mit dieser Schuld? Soll ich wirklich schuldig sein? Ich habe das bisher immer so akzeptiert, diesen Diskurs der Schuld. Und ja, dann ist wohl so, ich bin schuldig, aber kann das wirklich sein? Dann komme ich ja gar nicht mehr los von dieser Schuld. Dann wird die mich erdrücken, ganz bis zum Ende. Und dann kommt eben die Lösung. Nein, wir sind doch alle nur so hier. Keiner von uns ist wirklich schuldig. Und ja, aber diesen Gedanken zu durchdenken, mal dahin rafft sich ja nur der Schuldige auf. So das Problem. Die Unschuldigen, die nicht mit dem Schuldvorwurf des juristischen Systems konfrontiert werden, die würden auch nie so weit gehen, sich überhaupt da diese esoterischen Gedanken zu machen. Ja, wie ist das Verhältnis aller Menschen? Kann es da wirklich einen Schuldigen geben? Oder sind wir nicht einfach alle so hier? Gut. Ja, ich glaube, damit habe ich diesen Themenkomplex abgehandelt. Kann mir dafür nur gratulieren, dass immerhin ja auch die Selbstreflexion war hier jetzt aber noch nicht dabei. Die wollte ich noch auf irgendwas anderes beziehen. Egal, das können wir dann später nachschauen. Dann kann ich jetzt vielleicht nur mal ganz kurz, ja, es ist wirklich schwierig jetzt. Ich muss vorankommen, muss Strecke machen. Auch auf Flassbeck wollte mehr eigentlich zurückkommen. Nur mal kurz, weil ich das mit den Scheinproblemen Europas so berührend fand. Da habe ich dann nämlich in diesem Bus, wo ich das geschrieben habe auf meine Reise in Argentinien, da bin ich dann ausgestiegen, war so gehetzt, auch wieder so unter Druck. Ja, wir wissen alle nicht, wann der Bus ankommt, aber einige, die Europäer vor allem, fühlen sich immer so unter Druck, dass sie genau Bescheid wissen müssen, alles durchkalkuliert haben müssen und Bescheid wissen müssen über dieses Leben. Was ist das überhaupt oder worum geht es darin? Und die müssen immer ganz vorne sein. Und so ist die Position als Europäer und so auch ich. Ich wollte da einfach schnell nur aus dem Bus und einfach nur da, ja, weil ich schon Angst hatte, fährt er dann ohne mich weiter. Ich wollte einfach nur einfach ein bisschen fremd auf dieser Reise, gar nicht so zurechtgekommen. Und da war es ein bisschen hektisch und ich dachte dann so, oh, jetzt habe ich wohl mein Handy dort liegen lassen einfach und auf dem Sitz und da war ich schon ganz bedrückt. Und ja, aber ich habe es den ganzen Abend gesucht, nicht gefunden, aber am nächsten Morgen klingelte mein Wecker und ich wusste, dass ich doch noch dabei habe, denn es war irgendwie in der Tasche in meinem Rucksack, die ich gar nicht kannte. Der Rucksack war neu und ja, gar nicht wusste, dass noch diese Tasche da war. Und da war es also wieder da. Und ich war einfach so betrübt und habe mir gedacht, oh, diesen Text hätte ich jetzt doch gerne gehabt, den ich da geschrieben habe, über diese Scheinprobleme, Klimafunktion gleich Verdrängung. Und habe deshalb an diesem Abend nochmal das Ganze versucht neu aufzuschreiben. Und genau. Und habe mir nur gedacht, ja, nur das würde ich wirklich vermissen von meinem Handy. Der ganze Rest ist doch egal. Es war mein Geschäftshandy, okay. Bisschen peinlich, das dem Chef zugestehen. Aber egal, sind gar keine so wichtigen Daten drauf. Bilder und so weiter, nichts braucht man. Aber diesen Text, den hätte ich schon gebraucht. Und ja, jetzt kann ich euch aber nur noch mal diese andere Zusammenfassung vorlesen. Da ist das dann ein bisschen redundant. Das haben wir dann ja eigentlich schon behandelt, ne? Wiederholt dann wahrscheinlich einiges. Aber ich fand es trotzdem auch ganz berührend, was ich hier schrieb über die Scheinprobleme, die Vermüllung und den Kampf gegen rechts. Ja, genau. Kampf gegen rechts ist eben dieses lächerliche Stichwort, aber Kampf gegen Rechtsradikale, gegen Nazis ist ja durchaus sehr wichtig und sollte man ernst nehmen, was hier in der BRD eben nicht geschieht, weil dieser Staat kann sich nicht wirklich von den Rechtsradikalen distanzieren, weil die sind ja nur nützliche Idioten für ihn, die immer wieder die Drecksarbeit erledigen werden. Deshalb können die Geheimdienste da natürlich auch nicht so effektiv dagegen vorgehen, NSU und so weiter. Immer wieder Verstrickung von Geheimdiensten ist interessant, aber ja, sollte man sich einfach Gedanken machen, was sind das für Geheimdienste eines Unrechtsstaates hier, der BRD, die ja so etwas machen, solche rassistischen Straftaten mit vorbereiten und mithelfen auszuführen. Und ja, ich finde es aber einfach interessant, sich mit den Geheimdiensten in anderen Ländern zu beschäftigen. Da gibt es ja durchaus größere Komplotte in Italien oder in den USA als jetzt hier in Deutschland, aber das ja, reicht ja auch schon, um die grundlegende Durchtriebenheit dieser Institution einzusehen. Genau. Aber Kampf gegen rechts ist ein zu weiches Stichwort. Rechts zu sein ist nicht schlimm, heißt nicht, dass man ein Neonazi ist, sondern eine ganz normale politische Position, so wie Ulf Poschert in sein Porsche fährt und sagt, den soll ihm niemand wegnehmen und das ist seine Freiheit, dass der Porsche da mit 220 Sachen über die Autobahn brettert. Und da sage ich ihm, jawohl, das ist deine Freiheit und die will ich dir auch nicht wegnehmen. Ja, jedenfalls möchte ich da kein Ressentiment hegen. Klar, im Sozialismus werden wir einige Freiheitsbeschränkungen einführen müssen, aber dein Porsche, ja, kannst du von mir aus behalten und gut. Nun kehren wir aber nun zu diesem Text zurück. Porsche, der ja, glaube ich, mal ein Buch über den Porsche geschrieben hat, über verschiedene Porsche-Autos. Deshalb auch hat Thilo ihn dann immer im Aufwand-Podcast Porsche genannt. Oder ja, irgendwie so. Nun aber lese ich einfach nochmal meine Zusammenfassung vom gleichen Abend, als ich wirklich geknickt war, dachte schon, ich habe mein Handy verloren. Klimahysterie, Funktion, Verdrängung. Man muss ja kein Marxist-Kommunist sein. Exakt. Man traut sich nicht daran, da man ein moderner Mensch sein will, der Wissenschaft und Technik aufgeschlossen ist. Der Kommunismus hat versagt, ist historisch gescheitert und man will ja nicht auf der Seite der Verlierer stehen. Daher kann man sich nicht dazu bekennen, die schreiende Ausbeutung, Pauperisierung und Entfremdung mit den legitimen klassenkämpferischen Werkzeugen Marx zu bekämpfen. Oder eben Marxens, ja, Marx Werkzeuge. Das ist veraltet, das darf man nicht mehr anfassen. Nun wäre es aber trotzdem ganz vernünftig, die Welt zu retten. Richtig, aber nur, wenn wir wirklich vom Aussterben bedroht sind, wenn das nackte Leben auf dem Spiel steht. Der Inhalt des Lebens darf nicht wieder zum Gegenstand politischer Verbesserungswünsche werden, sondern muss nur so hingenommen werden, dass das Kapital uns nährt und beschützt. Dass also diese Spaltung, diese Dialektik von Robert Faller, der immer wieder diesen Unterschied ausarbeitet zwischen dem nackten Leben, das einfach so fortbesteht, immer weiter, Seit 2 Jahren leben wir in der Pandemie. Ja, das biologische Leben geht ja weiter. Das Soziale nicht so sehr. Okay. Nun, und auf der anderen Seite der Inhalt dieses Lebens. Was ist da drinne? Das wäre eigentlich mal wichtiger. Sich die Frage zu stellen, wofür lohnt sich es eigentlich zu leben? Das ist der Maßstab, woran sich jede Vernunft messen muss und so man erkennen kann, ob sie überhaupt noch vernünftig ist oder uns in eine unheilvolle, zu stark verabsolutierte Vernunft führt, wo wir nur noch so gesund und vernünftig sein wollen und gar keinen Spaß mehr haben. Ja, und so ist es also marxistisch, wäre es mal richtig, den Inhalt dieser Leben zu verbessern, politisch darauf hinzuwirken und so weiter. Und ja, heutzutage kann man aber nur sagen, ja, es geht ums reine Überleben. Der Inhalt, der ist jetzt also, der Kommunismus hat versagt, wir dürfen da nicht mehr anfassen. Es ist alles schlimm, der Unrechtsstaat, die Stasi-Verbrecher. Und wenn wir da nur dran denken, dann wird irgendein Konservative kommen und uns das vorwerfen. Wir wollten auch wie Pol Pot sein. Wir wollten da Millionen Menschen umbringen mit unserer Revolution. Und diesem Vorwurf will ich mich ja nicht aussetzen. So also ist die heutige Situation der angehenden linken Klassenkämpfer. Die sind da gehemmt durch diese gesellschaftlichen Verhältnisse, durch diesen lächerlichen bürgerlichen Diskurs der Mainstream-Medien, die den Sozialismus verteufeln und hassen und in ihrem Antikommunismus die Wurzel der freiheitlich-demokratischen Gesellschaft sehen, die sich behaupten muss gegen diese bösen totalitären Tendenzen. So also, in dieser Situation können die heutigen jungen wilden Radikalen, also ja nicht aus eigener Schuld, sondern weil die Gesellschaft ihnen gar nicht erlaubt, anders zu denken, können sie nur noch sagen, ja, dann muss es halt ums nackte Überleben gehen. Nur dann können wir politisch uns mal aufraffen, aufregen über die Zustände und uns organisieren zum Protest, wie bei Fridays for Future, und die Schule schwänzen und alles blockieren, was ich so schön fand, die Autobahn blockieren oder einfach demonstrieren gehen oder bei der COP, bei der Klimakonferenz da eine Bühne blockieren. Und ja, so also ist die Strategie und ist ja sehr richtig, wichtig und bewundernswert, hier unterstützenswert. Aber ja, es geht eben nur um dieses reine Leben. Erst da wird gesagt, ja, jetzt müssen wir uns mal organisieren. Jetzt, wo die Klimawissenschaft uns sagt, das Überleben ist eben gefährdet. Gut, weiter im Text. Das Kapital nährt und beschützt uns. Was auch schwierig erscheint an dem marxischen Ansatz, es ist zu einfach zu sehen, was für soziale Spaltungen und Widersprüche herrschen. Man kann es nur begreifen, wenn man aus Europa herausgeht und sich auf die Reise macht, andere weniger begünstigte Länder zu besuchen. Dort begreift man, dass die Dinge noch viel einfacher und simpler sind, als man zu denken wagte. Geld regiert die Welt. Und wer genug hat und zudem durch den Wechselkurs begünstigt recht preiswert Urlaub machen kann, der kann sich erlauben, mit Entspannung und Erleichterung auf diese weniger Begünstigten herabzublicken. Wer nur in Europa bleibt, würde verschlungen vom dort herrschenden Diskurs der Überdifferenzierung und den lustigen Gadgets, die uns scheinbar unerhört neue Perspektiven aufs Leben eröffnen. Also ja, diese Apple Watches, diese Uhren und so weiter, was Stefan immer wieder berichtet, wie er sich das kauft, aber auch gar nicht weiß, wozu er das eigentlich braucht. Ja, diese Uhren, die den Pulsschlag messen, etc. Bleibt im Text. Die Überdifferenzierung sagt, ja, so einfach kann es aber doch auch nicht sein. Wer würde das glauben? Es gibt Theorien und immer neue Anbauten daran. Und nur so Mit einem langsam erarbeiteten Überblick könnte man überhaupt die Welt verstehen. Gut, kann ich hier kurz einschieben? Ja, das erinnert an das, was ich über den Wissenschaftler sagte. Der muss da kleine Brötchen backen, seine Theorie immer weiter verfeinern über die Jahre. Und ist ja auch richtig, die wissenschaftliche Herangehensweise ist so. Aber für den Normalbürger, der sich Gedanken über die Welt macht, ja, der kann eben sagen, das ist ein Diskurs, der einen hemmt von dieser Überdifferenzierung von so vielen Theorien, die da aufgestellt werden in der Soziologie. Aber eigentlich ist es so einfach zu sagen, Geld regiert die Welt und basta. Ja. Gut, weiter im Text. Von Europa aus lässt sich die Welt niemals verstehen, denn die Theorien sind so schlau gemacht, dass sie einen davon abhalten, überhaupt etwas zu erkennen, Schlüsse zu ziehen. Wenn überhaupt, dann darf man auf die Wissenschaft setzen. Diese sei beim Klima evident. Ebenso bei der Pandemie. Hier glaubt man also, durch alleiniges Impfen schon eine Heldentat zu vollbringen. Zudem ist es berechtigt, die Verweigerer auszugrenzen, weil nämlich die... mich erfahren. Ganz ernsthaft auftreten wie ein Comedian. Nehmen wir uns ein Beispiel. Zelensky, auch er ein bewundernswerter Mann, ein Präsidentendarsteller. Ja, aber es ist doch so, jeder stellt da nur was dar. Auch vor Trump schon. Die ganzen Politiker sind doch nur Schauspieler und diese Mediendarsteller, die da in ihrem Windschatten leben und sich von ihren Abfällen nähren. Ja, alles nur Darsteller der sogenannten Öffentlichkeit. Und so nehme ich mir auch ein Beispiel. Wie Zelensky kann es auch ich, glaube ich, ganz weit bringen, wenn ich nur im richtigen Moment mal ein ernstes Gesicht machen kann, wie jetzt. Wäre es nötig. Also jetzt, Simon, reiß dich zusammen. Zudem ist es berechtigt, die Verweigerer auszugrenzen, weil nämlich diese dadurch ihre Unwissenschaftlichkeit bewiesen hätten, sich der Impfung gegenüber skeptisch zu zeigen. Somit kann man endlich seine Wut auf die gröbsten Missstände der Welt rauslassen, die an den Fakten ignorieren hängen. Diese Missstände also. Die Scheinprobleme Europas, Vermüllung, Klima, Kampf gegen Rechts. Und das ist hier sehr wichtig, da habe ich den Begriff ja richtig ausgeführt. Kampf gegen Rechts ist also dieses Scheinproblem. Rechtsradikalismus ist ein reales Problem. Aber einfach so diesen weichen Begriff zu erfinden, Kampf gegen Rechts und ja, damit bin ich die Gute. Nee, Leute, nee. Dann seid ihr vielleicht sogar noch schlimmer als die Rechten, die nicht-faschistischen Rechten. Ja, sogar noch schlimmer, aber egal. Weiter im Text. Der Fokus auf den klar wissenschaftlich fundierten Angriffspunkt der Klimadebatte erfüllt die ideologische Funktion, zu verdrängen, was eigentlich schiefläuft auf der Welt und im politischen Zusammenleben der Völker und Menschen. Die Klassengegensätze sind zu offensichtlich, springen zu sehr in die Augen, als dass sie wahrgenommen werden könnten. Zumindest, wenn man reist. Es scheint richtig, ja, sagt sich der Klimakämpfer. Und doch zu kompliziert, da schon probiert und abserviert. So geht's nicht nochmal, lieber bleiben wir bei der alten Wahl. Demokratie und Freiheit sind es. Es dürfe also keinen weiteren Versuch des Sozialismus geben. Und das war auch schon dieser Text. Ich fand ihn ganz gut. Nicht so gebündelt, nicht so kondensiert wie der erste, den ich aufschrieb, aber ja, etwas differenzierter, etwas ausführlicher. Diese Differenzierung immer, ja. Gut. Heute wollte ich nicht so differenziert sein, habe ich gesagt, einfach, komm, lass mir den freien Lauf und bleib einfach ein bisschen ernst. Denn es ist lächerlich, wenn der Comedian über seine eigenen Witze lacht. Ich bin hier einfach nur ein Witz-Podcast. Und ich finde einfach nur meine Stimme manchmal so witzig. Gar nicht so sehr das, was ich sage. Diese Stimme. Gut. Ja, liebe Leute, aber ich wollte hier noch kurz in meinen Notizen suchen, ob es irgendwas gab, was ich noch so auf Reisen geschrieben habe. Eigentlich wollte ich dann, Flassbeck, wir müssen auch wieder zu diesen wissenschaftlichen Themen kommen. Ja, Flassbeck und das Klima. Ja, da werden wir ganz sicher zurückkommen. Ganz, ganz klar. Esa Chica. Nein, nein. Dahin kommen wir jetzt nicht. Ja, Moment hier. Das Kaurial habe ich hier geschrieben, was eigentlich das Kapital heißen sollte. So diese Notiz hier. Aber auch ganz gut, weil es an die Karies erinnert. Diese Krankheit der Zähne, die da auftreten kann, wenn man zu viel Süßes isst, etc. Kariös also ist dieses Adjektiv, wenn die Zähne von Karies befallen werden. Und so auch unsere Position, habe ich gedacht, mit dem Kapital. Das greift uns auch an, hüllt uns von innen aus. Und das ist auch schon manchmal ganz schön kariös, wie man sich dann fühlt als menschliche Ressource, die da so dem Kapital zu dienen hat und für seine Pamperung sorgen soll durch meinen Arbeitseinsatz, den ich da leiste, wodurch ich den Profit generiere und dieses Kapital sich reproduzieren und vermehren kann. Ja, das ist ein bisschen zu brutal, was ich hier schreibe. Ich will meine Gewalt rauslassen, meinen Hass. Ja, aber Vernichtung der Arbeiterklasse. Oh, das ist aber nicht so gut. Bin nicht der Richtige, um den Weg zu weisen. Ich will nur kämpfen und vernichten. Andere nach mir werden den Aufbau besorgen müssen. Das ist jetzt aber feige. Also so können wir nicht zu Werke gehen. Ganz klar sage ich hier, wir müssen immer auch diese Theorie mit drin haben. Wie ersetzen wir das Alte, was jetzt nicht mehr brauchbar ist, dieses kapitalistische System? Ja, ich glaube, das ist ein bisschen alles. Nee, das ist mir zu persönlich. Da geht es schon wieder an die Eingeweide, wenn ich das hier vorlese. Also schließen wir die Notizen hier ab und kommen hier zu den fremden Texten. Fremde Autoren, die mir hier ihre autoritären Worte zufügen, mir die Wunden ihrer gewaltigen Worte hier beibringen. Aber vielleicht muss ich noch mal kurz eine Pause machen. Mich schon wieder aufs Stille örtchen verabschieden. Ich weiß nicht, warum. Was ist so lustig? Ich weiß es nicht. Aber ja, die Blase drückt. Liebe Leute, bis gleich. Ja, liebe Leute, ich bin zurück und ich glaube, ich bin ganz gut in Fahrt heute. Also ich kann es gar nicht fassen, diese Lachattacken. Dafür gibt es gar kein deutsches Wort, aber meine Freundin meinte, dass erst letztes Wochenende Risueño ist ein spanisches Wort, wenn man leicht mal ins Lachen kommt. Risueño, ¿por qué eres tan risueño? Risolento, sagte ich dann, wäre doch auch schön. Aber nein, sagte sie. No risolento, risueño, risolento, risueño ist froh, heiter, lachend, lächelnd, vergnügt, aber ja, ist eben keine korrekte Übersetzung möglich, dass es auf Deutsch dieses Wort gar nicht gibt, das eben das ausdrückt, dass man einfach eine Person ist, die gern mal loslacht über alles oder scherzt, ein Scherzkeks, ja, irgendwie sowas. Nun, aber deshalb kommen wir hier zu Cortázar Nummer 41, sein Kapitel von Rajuela Nummer 41. Das muss ich kurz vorlesen. Das ist der Wahnsinn, der Hammer. Wenn ihr nochmal kurz an mein Theorem von vordenken, liebe Leute. Ich hoffe, ihr habt euch das aufgeschrieben, habt da aufgemerkt, und das schön abgeheftet. Was ich nämlich beschrieb, war ja so eine Art Leere, in die an diese Alltagswelt stürzt. Ja, wie gesagt, die Zeit existiert noch nicht mal mehr wirklich. Was ist heutzutage schon die Zeit? Gibt es da überhaupt noch eine Unterteilung? Alles geht so seinen Gang, jeder Tag ist doch der gleiche, der Schichtplan wechselt mal, aber der Arbeiter geht immer in die Fabrik, muss immer weiter zusammengeschraubt und montiert werden. Es darf nie keine Pause geben beim Produzieren. Und diese Zeit, also was soll das sein? Da wird halt unterteilt in Intervalle, in solche Häppchen, damit das alles schön berechenbar ist, planbar für das Kapital, dass er da seine Profite kalkulieren und vorausberechnen kann. Aber letztlich, für uns Menschen ist doch völlig egal, es ist ein einziger Einheitsbrei, die Zeit, das Fortschreiten der Zeit, was soll das überhaupt noch sein heutzutage? Und so kann ein luzider Mensch also sich nur hinsetzen oder sich hinstellen an seinen Schreibtisch, so wie ich hier stehe, am Stehschreibtisch, und sein Mate aufgießen, wie es Horacio Oliveira immer wieder macht in diesem Buch, und einfach nur an das Gran Asunto denken, an das große Geschäft. Das große, die große Sache. Einfach nur an diese große Sache denken und die Schraube nochmal ein bisschen fester zudrehen, dem nochmal eine neue Drehung geben, dieses esoterische Konzept, das man da in sich fühlte, dass man sagt, das ist mein großes Konzept, das große Ding. Aber dem kann man eben nur so am Schreibtisch nachspüren, immer wieder neu nachgießen und sich nicht so sehr in die Sphäre der Tätigkeit begeben, sondern ein aktiver Beobachter sein oder auch ein passiver. Egal, einfach das Leben vorbeiziehen lassen, ab und zu mal rausgehen, wie Oliveira auf einem Spaziergang durch Paris, und da einfach Paris anschauen. Aber dann, später im Buch, verlegt sich sein Lebensmittelpunkt von Paris zurück nach Buenos Aires, wo er eigentlich herkommt. Und da geht er also heim, in die Heimat, wo es gerne mal ein bisschen heiß ist, und da dreht sich jetzt dieses Kapitel darum, dass er da so im ersten Monat nach seiner Ankunft ist und dann mit irgendeiner Geliebten zusammenkommt, die ja hat sich ihm so angeboten, oder sie war wohl in ihn verliebt und hat ihn schon erwartet am Hafen, weil sie seine Ankunft erfahren hat über diplomatische Beziehungen. Bei der Botschaft lag wohl die Liste vor, was die Passagiere sind, die da eintreffen werden mit diesem Schiff. Also der Roman ist von 1963. Und da trifft er also an mit dem Schiff aus Frankreich. Und da erwartet sie ihn schon und sein alter Freund Traveler. Und seine Frau ist Talita. Und Horacio ist aber eher in Talita ein bisschen verliebt. Da wird er ein bisschen rot, wenn er sie sieht. Und das, wie sagt er das aber seinem Freund Traveler, deshalb schwierige Situation mit Traveler, der eigentlich sein engster Freund ist, mit dem er immer so gern Truco spielt, dieses argentinische Kartenspiel. Truco, was so viel heißt wie Trick, den anderen übers Ohr hauen, ein Truco machen. Und übrigens, was ich über Zelensky sagte, war natürlich ehrlich gemeint auch. Ja, ganz klar, ich bewundere ihn, der, wie es heißt, auch schon mehrere Milliarden angehäuft hat, ein sehr reicher Mann ist, klar, bei diesem Oligarchenregime in der Ukraine. Ja, aber ist ja nicht schlimm, sag ich. Wenn es nicht er wäre an der Spitze des Staates, wäre doch irgendein anderer Oligarch. Also ist doch egal. Ist jetzt ja, es kommt nicht auf die einzelnen Menschen an. Das sind Charaktermasken, wie Marx sagte. Also er ist nicht der Böse, auch Putin ja nicht der Böse. Nein, aber ich sage einfach, das ist ganz gut, vielleicht ein zukunftsfähiges Konzept, da Schauspieler zu engagieren, die dann Präsident werden, um eben den Bankrott dieser postfaschistischen, postdemokratischen Regierung noch ein bisschen zu verschleiern. Postdemokratie, ein Stichwort ja dieses Theoretikers Colin Crouch, glaube ich, heißt der, den ich auch mal gesehen habe in Tübingen an meiner Uni, wo ich studiert habe, in dieser wunderbar schwäbischen Stadt. Und da war der Eiglader zu Gast im Kupferbau und da habe ich mir einfach auch mal dazu geguckt und habe denkt, ja, mei, ja weiß, also was der jetzt zum Verzähler hat, das wird auch nichts weltbewegend sein, aber ja, ich kann es mir ja mal anhören, es wird ja nichts kosten zumindest, das ist das Gute am Studieren, es kostet nichts oder wenig, die ganze Veranstaltung da abends sind umsonst, klar. Bei der Unisport, der kostet etwas. Aber in der Mensa gibt es immer billiges Essen. Nun, egal, wir sind also im postdemokratischen Zeitalter und mich hat es nur ein bisschen, genau bei dieser Vorlesung von ihm, immer wieder ein bisschen merkwürdig für mich. Warum wird das so offen gesagt in der Politikwissenschaft? Ganz klar sagen diese famosen, berühmten Theoretiker da, also, dass wir gar nicht mehr in der Demokratie, dass irgendwie schon die Postdemokratie ist, diese demokratischen Institutionen, ist alles nur Schein, alles nur ein Fake, ein potemkinsches Dorf, das da aufgebaut wird. Und es wird so die Illusion erzeugt, wir hätten ja die Wahl, wir, das Volk, wären noch an der Macht, wir wären der Souverän. Und, aber wie kann es sein, dass die so darüber reden? Müssten wir dann nicht irgendwie diese Regierung umstürzen? Und das ist der Punkt, der stalinistische. Ja, aber wenn man immer nur so kritisiert und solche Begriffe erfindet wie Postdemokratie, dann kann man leider vor lauter Kapitalkritik keinen Sozialismus mehr aufbauen. Deshalb, wie Malcolm Kundera schrieb, besser ist es, sich auf diesen Aufbau dieses neuen Staates zu besinnen und sich deshalb auch lieber über die Vergangenheit, über die DDR Gedanken zu machen, statt zu sagen, wir müssen hier jetzt den richtigen Begriff finden, um die gegenwärtige Situation der BRD zu beschreiben. Ja, es ist auf jeden Fall geistig, moralisch bankrott. Wirtschaftlich natürlich nicht, aber das ist ja das Einzige, was zählt heutzutage leider. Nun, aber ist gar nicht so wichtig, wie jetzt die genaue heutige Lage ist, sondern das hat ja sowieso keine Zukunft mit dem Kapitalismus. Über kurz oder lang kann ich das nicht halten, werden die Widersprüche zunehmen, diese sozialen Widersprüche, die da gingen, über die auch schon Stalin schrieb in seinem Werk, dass der Imperialismus sich so ausbreitet, überall die Rohstoffe ausbeuten, extrahieren will und so weiter. Aber bleiben wir hier mal beim Punkt, ja, bitte. Also, Stalinismus hin und her, ja, Postdemokratie. Mein Gott, wo war ich jetzt? Wollte hier doch nur Cortázar lesen. Bleiben wir beim Gran Asunto, bei der großen Sache. Die große Sache muss nicht immer die Revolution sein, schon an das ganz andere Denken, den Aufbau eines neuen Staats. Ja, das wäre auch ganz gut, wenn wir uns da mal dran machen. Wie Lia sagte, das reicht auch schon als Glaube, als esoterischer, spiritueller Glaube. Nun, aber muss ja gar nicht sein. Ich sagte nur was über Selenskyj, ja, den Präsidenten darstellt. Ich will also auch dieser Darsteller sein. Biete mich hier an zum Gebrauch, falls mich jemand brauchen kann. Mit so einem großzügigen Salär, ja, mehrere Milliarden müssen es nicht sein, so ein Salär, Jahressalär von 100.000 Euro, sag ich mal. Dafür würde ich es machen. Da würde ich Präsident werden oder auch Bundestagspräsident, wie auch immer. Das ist eben das Problem der Korruption. Obwohl ich als Stalinist, als Sozialist lieber diesen Sozialismus aufbauen würde und nicht an diesen Bundestag glaube, dass man da irgendwas ändern könnte. Ja, wenn er mich so schmiert mit seinem Geld, dann würde ich auch also dahin gehen und mich in den Dienst stellen, leider. Das ist immer wieder das Problem, weshalb wir da extrem energisch sein müssen in diesen Grabenkämpfen, die auch in unserer eigenen Blase, in unserer eigenen Partei geführt werden, weil sich die Leute immer wieder so extrem schnell korrumpieren lassen, vor allem wenn man da die geballte Macht des Kapitals und des imperialistischen Kapitals auf dem Höhepunkt seiner Potenz gegen sich hat. Aber kommen wir hier jetzt in den Text rein. Jetzt, das ist ja alles zu ernst, das wird mir zu politisch, da grummelt es ja schon in meinem Magen. Kommen wir deshalb hier zu Oliveira und was er da also macht in Buenos Aires, in seiner alten Heimat wieder. Ja. Kapitel 41. Von 2 Uhr nachmittags an schien Oliveira die Sonne ins Gesicht. Zu allem Überfluss plagte er sich bei dieser Hitze damit ab, auf den Fliesen Nägel mit dem Hammer gerade zu klopfen. Jeder weiß ja, wie gefährlich es ist, einen Nagel mit dem Hammer gerade zu klopfen. Immer kommt der Moment, wo der Nagel fast schon gerade ist. Da haut man noch einmal zu, macht eine halbe Drehung und sticht einen wüst in den Finger, mit dem man ihn festhält. Das hat etwas von einer plötzlichen Perversion an sich. Er klopfte sie hartnäckig auf den Fliesen gerade. Aber jeder weiß das. Hartnäckig auf den Fliesen, aber jeder hartnäckig. Nicht einer wird gerade, dachte Oliveira und betrachtete die auf dem Boden verstreuten Nägel. und um diese Zeit ist die Eisenwarenhandlung geschlossen. Die treten mich in den Hintern, wenn ich klopfe und für 30 Piepen Nägel verlange. Man muss sie gerade kriegen, es hilft nichts. Immer wenn es ihm gelungen war, einen Nagel halbwegs gerade zu klopfen, schaute er zum geöffneten Fenster und pfiff, damit Traveller sich zeigte. Er konnte von seinem Zimmer aus ganz gut einen Teil des Schlafzimmers überblicken und irgendetwas sagte ihm, dass Traveller im Schlafzimmer war. Wahrscheinlich lag er mit Talita im Bett. Die Travellers schliefen ziemlich viel tagsüber. Nicht, dass der Zirkus sie derart mitgenommen hätte, sondern aus prinzipieller Trägheit, was Oliveira respektierte. Es war ihm peinlich, Traveller um 2:30 Uhr nachmittags zu wecken, aber die Finger, mit denen er die Nägel hielt, waren schon ganz blau geklopft. Blut kam, so dass die Finger aussahen wie schlecht gestopfte Würste. Und das war wirklich abstoßend. Je länger er sie betrachtete, desto mehr war er überzeugt, Traveller wecken zu müssen. Und was allem die Krone aufsetzte, er hatte große Lust, Mate zu trinken, und das Kraut war ihm ausgegangen. Das heißt, es reichte nur noch für einen halben Mate, und so war es wohl das Beste, wenn Traveller oder Talita das fehlende Quantum in Papier einwickelten und es ihm rüberwarfen, mit ein paar Nägeln als Ballast, um ins Fenster zu treffen. Mit geraden Nägeln und Mate wäre die Siesta erträglicher. »Unglaublich, wie laut ich pfeife«, dachte Oliveira, den die Sonne blendete. Im Stockwerk unter ihm, wo einer, nachdem die Polizei suchte, mit drei Frauen und einem Laufmädchen wohnte, parodierte ihn jemand mit einem jämmerlichen Gepfeife, einer Mischung aus kochendem Teekessel und zahnlosem Pfiff. Oliveira war entzückt, dass sein Pfeifen Rivalität und Bewunderung wecken konnte. Er würde es sich für wichtige Gelegenheiten aufheben und nicht vergeuden. In seinen Lesestunden, die er von 1 bis 5 Uhr morgens, wenngleich nicht jede Nacht, absolvierte, war er zu der verblüffenden Feststellung gelangt, dass Pfeifen nicht gerade ein bevorzugtes Thema der Literatur sei. Nur wenige Autoren ließen ihre Figuren pfeifen, so gut wie keiner. Sie verurteilten sie zu einem ziemlich monotonen Repertoire an Ausdrucksweisen: Sagen, Antworten, Singen, Rufen, Lallen, Lispeln, Äußern, Flüstern, Schreien, Deklamieren. Aber kein Held und keine Heldin krönte je einen großen Moment ihrer Epopöen mit einem richtigen Pfeifen, einem Pfeifen von Fensterscheiben zerklirrender Qualität. Die englischen Squires pfiffen ihren Jagdhunden und ein paar dickensche Figuren pfiffen nach einem Cab. Was die argentinische Literatur betraf, so wurde da wenig gepfiffen, es war eine Schande. Deshalb neigte Oliveira dazu, Cambaceres, obwohl er ihn nicht gelesen hatte, als einen Meister zu betrachten, allein seiner Titel wegen. Manchmal dachte er sich eine Fortsetzung aus, in der das Pfeifen tiefer in das sichtbare und unsichtbare Argentinien eindrang, es mit seinen glänzenden Schnürchen umwickelte und der sprachlosen Welt diesen Rollbraten vorsetzte, der wenig mit der schmeichelhaften Version ausländischer Botschaften und dem Inhalt der verdauungsfördernden Feuilletons, Klammer Tiefdruck, in den Wochenendausgaben der Zeitung zu tun hatte, und noch weniger mit den Strömen von Boca Juniors und dem nekrophilen Kult mit den Strolchen von Ehedem und dem Stadtviertel Boedo. »Die Hure, die dich gebar«, zu einem Nagel. Das ist übrigens ein wunderschöner Spruch, eine der Beleidigungen, die ich letztes Mal erwähnte, was man immer wieder verwendet im gesprochenen spanischen Argentinien. »La puta que te parió«, die Hure, die ich gebar. »Zu einem Nagel«, sagte das also. »Lassen einen nicht mal in Ruhe nachdenken. Verflucht.« Im Grunde stießen ihn diese Vorstellungen ab, weil sie zu simpel waren, obwohl er überzeugt war, man müsse Argentinien bei seinem Schamgefühl packen. Die Schamröte müsste man herauskitzeln, die ein Jahrhundert von Usurpationen jeder Art, wie seine Essayisten es so gut erklärten, verdeckt hatte. Usurpationen? Und daher sei es das Beste, Argentinien irgendwie zu beweisen, dass man es entgegen seinen eigenen Vorstellungen nicht ernst nehmen konnte. Wer hatte den Mut, den Clown zu spielen, der diesem göttlichen Senkrechtstarter die Erhabenheit abkratzte. Wer würde ihm ins Gesicht lachen, um es erröten und vielleicht einmal lächeln zu sehen wie jemand, der einsieht und zugibt? Hey, Jungchen, was für eine Art, sich den Tag kaputt zu machen. Mal sehen, ob dieses Nägelchen weniger widerspenstig ist als die anderen. Es hat so ein braves Gesicht. So eine barbarische Kälte, sagte sich Oliveira, der an die Wirksamkeit der Autosuggestion glaubte. Der Schweiß lief in die Augen. Es war unmöglich, einen Nagel mit der Krümmung nach oben zu halten, denn der leiseste Hammerschlag ließ ihn aus den vor Kälte nassen Fingern rutschen. Schon wieder stach der Nagel ihn in die Finger und ließ sie vor Kälte blau anlaufen. Zu allem Übel schien nun die Sonne voll ins Zimmer. Es war der Mond über schneebedeckten Steppen und Oliveira stieß einen Pfiff aus, um die Pferdeschlitten anzutreiben. Um 3 Uhr würde es keine schneefreie Stelle mehr geben. Er würde allmählich vor Kälte steif werden, bis die in slawischen Erzählungen so gut beschriebene, ja sogar hervorgerufene Schläfrigkeit eintrat und sein Körper unter dem mordenden Weiß der blassen Blumen des Alls begraben sein würde. Das war gut, die blassen Blumen des Alls. Genau in diesem Augenblick schlug er sich voll auf den Daumen. Die Kälte fuhr ihm so ins Mark, dass er sich auf dem Boden wälzen musste, um gegen das zu Eiserstarren anzukämpfen. Als er es endlich fertig brachte, sich zu setzen, wobei er die Hand in alle Richtungen schüttelte, war er nass von Kopf bis Fuß, wahrscheinlich von geschmolzenem Schnee oder diesem leichten Nieselregen, der sich mit den blassen Blumen des Alls abwechselt und den Wölfen das Fell erfrischt. Ja, ich finde es einfach wunderbar, diesen Text. Das ist so ein Fluss, wie ich vorhin meinte, da ist alles freigeräumt, keine Hemmung mehr, sondern der Auto schreibt dir einfach auf und springt sogar selbst noch gegenüber die Mauern der Logik hinweg und sagt dir, ja, vor Kälte zittert, läuft ihm der Schweiß über die Hände. Und vor Kälte, das ist nur Autosuggestion, dann schon ganz normal hier im Text wird beschrieben, draußen die Schneelandschaft, die Steppen etc. Und was macht Oliver da einfach? Nägel aufrichten. Ja, was ist das für eine Arbeit, die er da macht? Beschäftigung. Ich meinte, der Mensch ist einfach so, er steht nur so dumm rum in der Gegend und will einfach was zu tun haben. Und Oliver hat noch keine Arbeit gefunden nach seiner Rückkehr. Ja, und es ist sowieso das einzige Würdige, einfach seinen Mate zu trinken oder seine Zigarette zu rauchen. Wie er ja einfach gemächlich dieses Ritual zu ziehen, vollziehen und sich nicht aus der Ruhe bringen zu lassen, da ganz genüsslich dran zu saugen. Und so also ist auch dieser Text, der einfach immer weiter fortfließt, wo sich der Autor jetzt nicht bekümmert, was würde da der Leser wohl denken, oh, das ist aber nicht so realistisch hier, ne? Ja, weiter im Text. Traveller war gerade dabei, sich die Schlafanzughose zuzubinden, und er konnte von seinem Fenster aus sehr gut erkennen, wie Oliveira gegen Schnee und Steppe kämpfte. Er wollte sich umdrehen und Talita berichten, dass Oliveira sich auf dem Boden wälzte und seine Hand hin und her schüttelte, aber er begriff, dass die Situation einigermaßen ernst war und es daher ratsam sei, weiterhin als strenger, unbeugsamer Zeuge auch zuzusehen. »Endlich tauchst du auf, du Arsch!« Was gar nicht, wie das spanische Wort hier war im Original. Cabron ist ja ein Wort, das für Arsch steht, aber nicht in Argentinien, eher in Mexiko. In Spanien wird das verwendet, glaube ich. Cabron, nein. Endlich tauchst du auf, du Arsch, sagte Oliveira. Seit einer halben Stunde pfeife ich dir. Sieh dir mal an, wie ich mir die Hand zerquetscht habe. Doch wohl nicht durch den Verkauf von Stoffcoupons, sagte Traveller. Vom Nägel gerade biegen. Ich brauche ein paar gerade Nägel und etwas Matte. Nichts leichter als das, sagte Traveller, warte. Mach ein Päckchen und wirf es rüber. Gut, sagte Traveller. Aber jetzt, wo ich es bedenke, fällt mir ein, dass ich nur unter Mühen in die Küche gelangen kann. Warum? Sagte Oliveira. Es ist doch nicht weit. Nein, aber es hängt alles voller Wäscheleinen und so. Geh unten durch, schlug Oliveira vor. Oder schneide sie ab. Das Aufklatschen eines nassen Hemdes auf den Fliesen ist etwas Unvergessliches. Wenn du willst, schmeiß ich... Wenn du willst, schmeiße ich dir das Federmesser rüber. Wetten, dass ich es in den Fensterrahmen haue? Als Junge habe ich mit dem Messer getroffen, was ich nur wollte, und das aus 10 Metern Entfernung. Das Schlimme an dir ist, sagte Traveler, dass du jedes Problem auf die Kindheit zurückführst. Habe ich dir nicht 1000-mal schon gesagt, du solltest mal ein bisschen jung lesen? Du mit deinem Federmesser. Wenn man dich so hört, meint man, es sei eine interplanetarische Waffe. Egal, was man mit dir bespricht, du kommst mit deinem Federmesser. Sag mir bitte, was das mit ein bisschen Mate und ein paar Nägeln zu tun hat. Du bist meinem Gedankengang nicht gefolgt, sagte Oliveira beleidigt. Zuerst habe ich von der zerquetschten Hand gesprochen und dann von den Nägeln. Dann hast du zu bedenken gegeben, dass irgendwelche Wäscheleinen dich daran hindern, in die Küche zu gelangen. Und da war es nur logisch, dass die Wäscheleinen mich auf das Federmesser brachten. Du solltest einmal Edgar Poe lesen. Trotz deinen Wäscheleinen verlierst du leicht den Faden, so steht es mit dir. Traveler lehnte sich aus dem Fenster und schaute auf die Straße. Das bisschen Schatten drückte sich auf das Pflaster, und in Höhe des ersten Stocks begann die Sonnenmaterie, ein gelber Wirbel, der nach allen Seiten um sich schlug und Oliveira buchstäblich das Gesicht platt drückte. Die Sonnenmaterie. Nachmittags bist du ziemlich beschissen dran mit dieser Sonne, sagte Traveler. Es ist nicht die Sonne, sagte Oliveira. Es könnte dir ja wohl aufgefallen sein, dass es der Mond ist und dass es grässlich kalt ist. Diese Hand ist mir von wahnsinnigem Frostblau angelaufen. Jetzt fängt der Brand an und in ein paar Wochen wirst du mir Gladiolen auf den Friedhof bringen. Der Mond, sagte Traveler und schaute nach oben. Was ich dir bringen muss, werden wohl nasse Handtücher aus der Klapsmühle in Vietes sein. Was man dort am meisten zu schätzen weiß, sind leichte Privat, sagte Oliveira. Sind leichte Privat? Hä? Egal, egal. Sind leichte Privat, sagte Oliveira. Dir fehlt es entschieden an Logik, mein lieber Manu. Ich hab dir schon 50-mal gesagt, du sollst mich nicht Manu nennen. Talita nennt dich Manu, sagte Oliveira und schlenkerte die Hand, als wollte er sie von seinem Arm abschütteln. Zwischen dir und Talita, sagte Traveler, liegt ja der Unterschied auf der Hand. Ich verstehe nicht, warum du dir ihr Vokabular aneignen musst. Ich habe was gegen Einsiedlerkrebse, gegen Symbiosen in all ihren Formen, gegen Flechten und andere Parasiten. Du hast ein Taktgefühl, das mir buchstäblich das Herz zerreißt, sagte Oliveira. Danke. Wir sprachen von Mate und Nägeln. Wozu brauchst du Nägel? Das weiß ich noch nicht, sagte Oliveira verlegen. Ich fand eben die Büchse mit den Nägeln und stellte fest, dass sie alle krumm waren. Ich fing an, sie gerade zu klopfen und bei dieser Kälte, du siehst ja, ich habe das Gefühl, sobald ich gerade Nägel habe, werde ich auch wissen, wozu ich sie brauche. Interessant, sagte Traveler und sah ihn fest an. Manchmal widerfahren dir wirklich seltsame Dinge. Zuerst die Nägel und dann deren Zweckbestimmung. Das könnte für manch einen eine Lehre sein, Mann. Du hast mich immer verstanden, sagte Oliveira. Und den Mate, wie du dir denken kannst, brauche ich, um mir ein paar bittere Tränke zu brauen. Geht klar, sagte Traveler. Warte auf mich. Wenn ich lange wegbleibe, kannst du ja pfeifen. Talita findet dein Pfeifen amüsant. Die Hand schlenkernd ging Oliveira zum Waschbecken und schüttete sich Wasser ins Gesicht und über das Haar. Er gab sich eine Weile dieser Beschäftigung hin, bis das Unterhemd nass war und ging dann wieder zum Fenster, in Anwendung der Theorie, nach der die Sonne, die auf einen nassen Lappen fällt, ein starkes Kältegefühl hervorruft. Wenn ich bedenke, dass ich sterben werde, sagte sich Oliveira, ohne auf der ersten Seite der Zeitung die Nachricht aller Nachrichten gelesen zu haben. Der schiefe Turm von Pisa ist umgestürzt. Eigentlich traurig, nicht wahr? Er dachte sich Schlagzeilen aus, das half immer, die Zeit hinzubringen. Frau verheddert sich in Lama-Weste und erstickt in Lanus-West. Lanus ist also ein Ort in Buenos Aires. Er zählte bis 200, aber es fiel ihm keine passende Schlagzeile mehr ein. Ich werde wohl umziehen müssen, sagte sich Oliveira. Dieses Zimmer ist enorm klein. Eigentlich müsste ich in Manus Zirkus eintreten und bei ihnen wohnen. Der Mate, keine Antwort. Der Mate, sagte Oliveira ganz leise, der Mate. Tu mir das nicht an, Manu. Wenn man bedenkt, dass wir von Fenster zu Fenster plaudern könnten, du und Talita und ich, und vielleicht käme die Signora de Guttuso dazu oder das Laufmädchen und wir würden Friedhofsspiele und andere Spiele machen. Allerdings, dachte Oliveira, kann ich ja die Friedhofsspiele auch alleine spielen. Er holte das Wörterbuch der Königlichen Spanischen Akademie, auf dessen Deckel das Wort königlich durch rabiate Gillette-Klingenhiebe getilgt war. Er schlug es aufs Geratewohl auf und stellte für Manu das folgende Friedhofsspiel zusammen. Da sie des Klienten und seiner Klinozephalie überdrüssig waren, nahmen sie ihm die Clivi und den Clusil weg und ließen ihn eine Klobasse schlucken. Dann verpassten sie ihm ein klinisches Klistier auf der Kloake, obwohl er kleptophobisch klagte wegen des so klistronisch durch die Klüse jagenden Wassers, während die Klystonen in der Klimax wie auf einem Klaviziterium revoltierten. Gut gefickt, sagt. Momentchen. Das muss ich doch nochmal im Original nachlesen. Joder, dijo admirativamente Oliveira. Pensó que también joder podía servir como punto de arranque, pero lo decepcionó descubrir que no figuraba en el cementerio. En cambio, en el junuco estaban jorobando dos jobs, ansiosos por joparse. Lo malo era que el jorbín los había jomado, gitándolos como jocos apestados. Ah, gut, hier sagt er einfach joder, was das spanische Wort für ficken ist. Dieses Wort wird aber in Südamerika gar nicht so benutzt, sondern wirklich in Spanien vor allem. Also dieses Joder ist einfach Scheiße auf Spanisch, aber wörtlich im Ficken. Deshalb also hier, ja, diese Übersetzung. Gut. Diese Übersetzung fügt dem Original noch was hinzu, würde ich sagen. Das ist keine rein erhaltende, konservative Übersetzung, sondern die erweitert das Original wirklich noch, sage ich hier. Gut gefickt, sagte Oliveira bewundernd. Er dachte, dass auch Ficken als Ausgangspunkt dienen könnte, entdeckte aber zu seiner Enttäuschung, dass das Wort nicht im Friedhof stand. Stattdessen Fickfakten hinter dem Flur zwei fröschelnde Fosen begierig auffreite. Das Schlimme war nur, dass Flappe und Flunsch so finzelig fitzten, dass kein Feck sie mehr fetzeln mochte. Das ist wirklich die Nekropole, dachte er. Ich verstehe nicht, wie bei dieser Schweinerei der Einband hält. Er ging daran, noch ein Spiel zu schreiben, aber es gelang ihm nicht. Dann beschloss er, sich an typischen Dialogen zu versuchen und er holte das Heft hervor, in das er sie eintrug, wenn er sich in der Metro, in Cafés und Kneipen inspiriert hatte. Er hatte einen für Spanier typischen Dialog beinahe fertig, und er begann noch ein wenig daran herumzufeilen, nicht ohne sich vorher einen Krug Wasser auf das Unterhemd gegossen zu haben. Und diesen Dialog finde ich so herzergreifend, deshalb hatte ich das auch schon erwähnt in der vorletzten Folge eben, damals, dass ich bald auf die Spanier und die Stierkämpfe und so weiter zurückkomme, weil hier einfach die spanische Kultur um Stiere geht es, glaube ich, nicht, oder doch, weiß nicht, geht immer um die Stiere bei den Spaniern irgendwie. Ja. Ein für Spanier typischer Dialog. Lopez, ich habe ein ganzes Jahr in Madrid gelebt. Es war, warten Sie, um 1925 und Pérez in Madrid? Erst gestern sagte ich zu Dr. Garcia Lopez von 1925 auf 26. Ich war Professor für Literatur an der Universität Pérez. Ich sagte zu ihm, Mann, jeder, der einmal in Madrid gelebt hat, weiß, was... Jeder, der einmal in Madrid gelebt hat, weiß, was das bedeutet. Lopez, ein eigens für mich geschaffener Lehrstuhl, damit ich meine Literaturvorlesungen halten konnte. Pérez, eben, eben. Erst gestern, sagte ich zu Dr. Garcia, der ein sehr guter Freund von mir ist, Lopez, und natürlich, wenn man über ein Jahr da gelebt hat, weiß man genau, dass das Niveau der Studien sehr zu wünschen übrig lässt. Pérez, er ist der Sohn von Paco Garcia, der Handelsminister war und Stiere züchtete. Lopez, eine Schande, glauben Sie mir, eine echte Schande. Pérez, ja, Mann, das brauchen Sie mir nicht zu sagen. Also, dieser Dr. Garcia. Der Dialog begann ihn zu langweilen und er klappte das Heft zu. Shiva, dachte er mit einem Mal, o kosmischer Tänzer, wie würdest du glänzen, unendliche Bronze. Ich fand diesen Dialog zu gut, muss mich da zurückhalten. Vor allem da, diesen Satz, Mann, jeder, der einmal in Madrid gelebt hat, weiß, was das bedeutet. Gut, gut. Ich war auch mal in Madrid, sehr sehenswerte Stadt. Malasaña, in diesem Viertel gibt es die ganzen Kneipen und Bars und da ist so wunderbar. Nur ein bisschen heiß dann im Sommer, ja. Die Hitze hält sich da in der Stadt bis 12 Uhr. Bis Mitternacht irgendwie, ja, es kühlt gar nicht ab, weil es so kontinental ist, dieses Klima, ganz in der Mitte von Spanien. Nun gut, weiter im Text. Und selbst ein Peruaner, den ich dort getroffen habe im Hostel, sagte mir noch, dass es ihm zu heiß war, dass er es eigentlich mehr in Peru mag, wo es kälter war. Ja, da gibt es natürlich auch kühlere Orte in den Bergen und so weiter. Und ja, bei ihm ist es einfach nicht so heiß, sagt er. Nun aber weiter im Text. Shiva, dachte er mit einem Mal, o kosmischer Tänzer, wie würdest du glänzen, unendliche Bronze unter dieser Sonne? Wie komme ich auf Shiva? Buenos Aires. Man lebt höchst seltsam. Am Ende hat man eine Enzyklopädie. Wozu ist dir der Sommer gut, o Nachtigall? Ist schon wahr, schlimmer wäre es, sich zu spezialisieren und 5 Jahre lang das Verhalten der Wanderheuschrecken zu untersuchen. Aber sieh an, was für eine unglaubliche Liste, Junge, da lass uns mal hineinsehen. Es war ein gelbes Blättchen aus einem vermutlich internationalen Dokument herausgerissen. Wohl eine UNESCO-Publikation oder so, mit den Namen der Mitglieder einer Konferenz in Burma. Oliveira ergötzte sich an der Liste und konnte der Versuchung nicht widerstehen. Er nahm einen Bleistift und schrieb das folgende Nonsensgedicht. Unu, Utin, Miabu, Tadotiri, Tudama, Ue, Maung, Situ, Ucho, Vuna, Kiaf. Hitin u kin zaf, wuna kiaf, hitin u tein han, wuna kiaf, hitin u mio min, tiri bianchi u tant, tado maha trai sito u chan chton. Die drei wuna kiaf hitin sind ein bisschen monoton, sagte er sich und betrachtete die Verszeilen. Es muss etwas bedeuten wie seine Exzellenz, der Hochehrwürdige. Wie schön dieses Tiri Bianchi Utant, das klingt am besten. Tiri Bianchi Bianchi Utant. Und wie spricht sich wohl Chton aus? Salut, sagte Traveler. Salut, sagte Oliveira. Mann, ist das kalt. Entschuldige, dass ich dich habe warten lassen. Du weißt ja, die Nägel... Sicher, sagte Oliveira. Ein Nagel ist ein Nagel, vor allem wenn er gerade ist. Hast du das Päckchen gemacht? Nein, sagte Traveler und kratzte sich eine Brustwarze. Was für ein schrecklicher Tag, der reinste Backofen. Hör mal, sagte Oliveira und berührte sein völlig trockenes Unterhemd. Du bist ja wie ein Salamander, du lebst in einer Welt ständiger Pyromanie. Hast du den Mate mitgebracht? Nein, sagte Traveler. Das Kraut habe ich völlig vergessen. Ich habe nur die Nägel. Ja, übrigens ein bisschen komisch hier dieses Wort Kraut als Übersetzung für Gerber. Gerber ist einfach die, wie dieser lose Tee. Man kauft ja auch anderen Tee hier in Deutschland oftmals so lose, wenn man es nicht abgepackt haben will gleich, sondern lose, lose. Und dieses lose gefällt mir einfach so, dieses Wort. Aber So ist einfach die Gerber, so ist der Matt, den man da kauft, im Päckchen in Argentinien im Supermarkt, ja, meistens so in der 1-Kilo-Packung oder auch 500 Gramm oder auch größere. Aber jedenfalls so 1 Kilo ist das Normale, da hat man ein schönes Päckchen und da ist die ganze Gerber drin, also einfach so ein, dieser Tee, dieses Kraut von dieser Pflanze, da die Blätter klein geschnitten, klein gehäckselt und getrocknet. Und das, damit kann man dann sein Mate aufgießen. Nun, das dieses Kraut. Das Kraut habe ich völlig vergessen. Ich habe nur die Nägel. Schön, hol es mir. Mach ein Päckchen und wirf es rüber. Traveller betrachtete sein Fenster, dann die Straße und schließlich Oliveras Fenster. Das wird knifflig, sagte er. Du weißt ja, dass ich nie treffe, nicht mal aus 2 Meter Entfernung. Im Zirkus hat man sich schon x-mal über mich lustig gemacht. Aber es ist doch fast so, als ob du es mir herüberreichtest, sagte Oliveira. Das sagst du, das sagst du, aber dann fallen die Nägel jemand da unten auf den Kopf und wir haben die Bescherung. Wirf das Päckchen rüber und dann machen wir Friedhofsspiele, sagte Oliveira. Besser wäre es, du würdest es holen. Komm. Bist du verrückt, Junge? 3 Treppen runter, übers Eis laufen und wieder 3 Treppen rauf, das gibt's nicht mal in Onkel Toms Hütte. Du wirst nicht verlangen, dass ich diesen nachmittäglichen Andinismus praktiziere. Das sei fern von mir, sagte Oliveira fromm. Noch, dass ich ein starkes Brett aus der Speisekammer hole und eine Brücke baue. Diese Idee, sagte Oliveira, ist gar nicht schlecht, abgesehen davon, dass wir etwas mit den Nägeln anfangen könnten. Du auf deiner Seite und ich auf meiner. Also gut, dann warte, sagte Traveller und verschwand. Oliveira dachte über eine passende Beleidigung für Traveller nach, die er ihm bei erstbester Gelegenheit an den Kopf werfen könnte. Nachdem er den Friedhof konsultiert und sich ein Glas Wasser aufs Unterhemd gegossen hatte, stellte er sich ans Fenster in die pralle Sonne. Traveller kam schnell zurück und schleppte ein mächtiges Brett, das er nach und nach aus dem Fenster schob. Jetzt erst bemerkte Oliveira, dass auch Talita das Brett hielt, und er grüßte sie mit einem Pfiff. Talita trug einen grünen Bademantel, der eng genug anlag, dass man ihre Nacktheit sehen konnte. Du kannst einem wirklich auf den Nerv gehen, sagte Traveller und schnaubte vor Wut. Was für ein Wirbel du uns machst! Oliveira sah seine Gelegenheit. Schweig, Tausendfüßler von 10 bis 12 Zentimeter Länge, mit je einem Paar Füßen an den 21 Ringen, in welche dein Körper unterteilt ist, mit 4 Augen und dem Mund hornartigen gekrümmten Mandibelchen, die beim Beißen ein sehr wirksames Gift absondern, sagte er in einem Atemzug. Mandibelchen, hielt Traveller fest. Hast du gehört, mit was für Wörtern er um sich wirft? Wenn ich das Brett noch weiter aus dem Fenster schiebe, kommt der Augenblick, wo die Schwerkraft Talita und mich zum Teufel schickt. Das sehe ich, sagte Oliveira. Aber zieh bitte in Betracht, dass das Ende des Bretts noch zu weit weg ist, als dass ich es fassen könnte. Streck deine Mandibelchen ein bisschen weiter, sagte Traveller. Ich traue mich nicht. Außerdem weißt du doch, dass ich an Horror Vacui leide. Ich bin ein denkendes Zuckerrohr mit Qualitätssiegel. Das einzige Zuckerrohr, das ich an dir kenne, sagte Traveller wütend, ist Schnaps aus Paraguay. Ich weiß wirklich nicht, was wir machen sollen. Das Brett wird allmählich immer schwerer. Du weißt ja, Gewicht ist eine relative Sache. Als wir es herschleppten, war es federleicht. Natürlich lag da die Sonne noch nicht drauf. Schieb es wieder zurück, sagte Oliveira und seufzte. Das Beste wird Folgendes sein. Ich habe auch ein Brett. Nicht ganz so lang, aber dafür breiter. Wir machen einen Strick drum, eine schöne Schlinge und in der Mitte binden wir beide Bretter zusammen. Meins mache ich am Bett fest, deins kannst du festmachen, wo du magst. Das unsere klemmen wir am besten in eine Kommodenschublade, sagte Talita. Während du deines holst, bereiten wir uns hier vor. Wie umständlich sie sind, dachte Oliveira und holte das Brett, das im Flur lag, zwischen der Tür zu seinem Zimmer und der eines türkischen Heilpraktikers. Es war ein Brett aus Zedernholz, sehr schön gehobelt, aber mit 2 oder 3 Astlöchern. Oliveira steckte einen Finger durch ein Loch, beobachtete, wie er auf der anderen Seite wieder herauskam, und fragte sich, ob man den Strick nicht durch die Löcher ziehen könnte. Der Flur lag beinahe im Dunkeln, oder war es mehr der Kontrast zwischen dem sonnenhellen Zimmer und dem Schatten, und an der Tür des Türken stand ein Stuhl, auf dem eine Frau in Schwarz überquoll. Olivera grüßte sie hinter seinem Brett hervor, das er aufgerichtet hatte und wie einen riesigen und unnützen Schild hielt. »Buenas tardes, Don«, sagte die Frau in Schwarz. »Was ist das für eine Hitze, was?« »Im Gegenteil, Signora«, sagte Olivera, »es ist vielmehr eine ganz furchtbare Kälte.« »Machen Sie keine Witze«, sagte die Frau. »Mehr Respekt vor den Kranken.« »Aber Ihnen fehlt doch nichts, Signora.« »Nichts? Was erdreisten Sie sich?« »Das ist die Realität«, dachte Olivera, hielt das Brett fest und sah sich die Frau in Schwarz an. »Das, was ich in jedem Moment als Realität anerkenne und was sie nicht sein kann, was sie nicht sein kann.« »Es kann nicht sein«, sagte Olivera. »Gehen Sie mir aus den Augen, Sie ungehobelter Mensch«, sagte die Frau. »Sie sollten sich was schämen, zu dieser Zeit im Unterhemd auszugehen.« »Aber es ist von einwandfreier Qualität, Signora«, sagte Olivera. »Ekelhafter Kerl«, sagte die Frau. »Das, was ich für die Realität halte«, dachte Olivera und streichelte das Brett, auf das er sich stützte. »Dieses 50 oder 60 Jahrhunderte lang von Händen, Fantasien, Kompromissen, Übereinkünften, geheimen Freiheiten dekorierte und erleuchtete Schaufenster.« »Man sollte nicht meinen, dass Sie schon graue Haare haben«, sagte die Frau in Schwarz. »Den Anspruch erheben, dass man das Zentrum ist«, dachte Olivera und stützte sich bequemer auf das Brett. »Aber das ist unvorstellbar idiotisch. Ein Zentrum genauso illusorisch, als wollte man Allgegenwart für sich beanspruchen. Es gibt kein Zentrum, es gibt eine Art beständigen Zusammenfließens, eine Wellenbewegung der Materie. Nachts bin ich ein bewegungsloser Körper. Am anderen Ende der Stadt verwandelt sich eine Rolle Papier in die Morgenzeitung. Um 8.40 Uhr gehe ich aus dem Haus, um 8.20 Uhr ist die Zeitung im Kiosk an der Ecke und um 8.45 Uhr vereinigen sich meine Hand und die Zeitung und beginnen, sich einen Meter über dem Erdboden auf dem Weg zur Straßenbahn gemeinsam in der Luft zu bewegen.« Ja, vielleicht kann ich es hier dann unterbrechen, denn das war so bewegend mit der Zeitung, die da den Weg findet in seine Hand. Und ja, da unterbreche ich es am besten und lasse das übrig für nächstes Mal dann das wirklich berühren, diese moderne Welt, diese ganzen Produkte. Aber worauf läuft es schließlich hinaus? Weiterhin regieren die Mythen, die uns also durch die Zeitung zugänglich sind, gebracht werden. Weiterhin geht es darum, nur gute Geschichten zu erzählen, die Mythen zu verbreiten. Und jetzt geht es also schnell, jeden Tag eine neue Geschichte. Ne? Nicht mehr wie früher durch die Generationen weitergegeben, mündlich weiterverbreitet, sondern jeden Tag die Drucker pressen müssen, rollen. Und so auch ich greife schon wieder zum dritten Tag in Folge zu meinem Mikrofon. Übrigens den Rekord habe ich hiermit noch nicht eingestellt von damals, von Folge 30, 31 und 32, die ich an drei Tagen hintereinander aufnahm. Und auch 65, 66, 67. Und heute also schon der dritte Tag. Nochmals, also zum dritten Mal erreiche ich diesen Gipfel der drei Folgen an drei Tagen. Aber mehr kann ich nicht sagen, sondern was ich nochmal vorlesen kann, ist dieses über Persona, dieses O. Den Vokal O versuche ich jetzt auch immer so auszusprechen, wie es da hieß, ist das sehr wichtig. Und ich fand es einfach nur sehr wichtig, diesen Teil. War schade, dass ich da nicht Schluss gemacht habe letztes Mal, weil das so berührend ist. Kapitel 148 von Rajuela, was sehr kurz ist, womit ich dann enden kann. Über die Etymologie, die Gabius Bassus dem Wort Persona gibt. Es ist eine kluge und geistreiche Erklärung meiner Treu, die Gabius Bassus in seinem Traktat über den Ursprung der Wörter von dem Wort Persona Maske gibt. Er glaubt, dass das Wort seinen Ursprung aus dem Verb Personare, zurückhalten, nimmt. Hier folgt, wie er seine Meinung begründet, da die Maske, welche das ganze Gesicht bedeckt, lediglich an der Stelle des Mundes eine Öffnung hat, presst sich die Stimme, die sonst in alle Richtungen strömt, zusammen, um durch einen einzigen Ausgang zu entweichen und erreicht dergestalt einen durchdringenden und vollen Klang. Auf diese Weise also, weil die Maske die menschliche Stimme klangvoller und schwingender macht, hat man ihr den Namen Persona gegeben. Und als Folge der Form dieses Wortes ist der Buchstabe O in demselben lang. Zitat aus Aulus Gellius, Noctes Atticae. Oder wie auch immer. Wie auch immer. Als letzte Nachricht kann ich euch berichten von dem meteorologischen Gebräu, das sich da draußen zusammenbraut vor meinem Fenster. Da zieht ein Sturm auf. Der Himmel ist grau. Es ist 19.07 Uhr abends. Und es ist einfach nur grau. Aber ich bin froh, erleichtert jetzt über das bevorstehende Osterwochenende. Weiß aber noch nicht, ob ich den Rekord wirklich knacken kann. Ein Tischlein deck dich hier auf diese neue Ebene hieven kann. Des viertägigen Podcasts in Folge. Ja, diese Folge wäre wirklich ein Rekord, falls ich sie morgen anpacke. Aber wie dem auch sei, das ist jetzt nicht relevant. Ist doch alles egal. Ja, diesen esoterischen Punkt kann ich jetzt nicht machen, auf den ich am Anfang anspielte. Reicht auch schon für heute, ne? Ist doch alles egal. Komm, leb einfach dein Leben, wie es dein Buch heißt. Diese Brücke bauen, ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Zeitvertreib, weil es ist doch immer so. Man muss sein eigener Herr sein, sich seine eigenen Spiele und Witze erfinden und so eine Brücke einfach bauen zwischen zwei Wohnungen da im dritten Stock. Ja, das können wir weiterlesen, aber das ist ja auch, da steckt auch nicht viel mehr drin in dieser Geschichte, außer dieser Aufforderung an euch, an die Hörer und an die Leser dieses Buchs, dass sie halt auch aktiv werden müssen in ihrem Leben, da zu solchen Spielchen, zu solchen Unterhaltungen greifen müssen, weil sonst wird es ein bisschen schwer. Was will man dann anstellen? Dann ist man immer dieser Lohnarbeit ausgeliefert und ja, und daneben soll man noch diese Maske sein, diese Persona in der privaten Sphäre da auch noch. Da auch noch, bla bla. Und damit sage ich, hier breche ich einfach ab. Mein Redefluss ist zu Ende. Und das ist dann die Wende hier im Podcast. Ja. Bis zum nächsten Mal bei Tischlein deck dich.